Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Dass das schon mal ein weiter großer Schritt nach vorne wäre, weil das einfach viel, viel mehr ist, wenn man soziale Netzwerke so wichtig nimmt, wie ich finde, dass man sie wichtig nehmen sollte, dann erkennt man auch, was das einfach für ein umspannendes Thema mittlerweile ist. Und ich glaube, dann kommt man auch gar nicht mehr auf die Idee zu denken, dass es irgendwie kein richtiger Job ist.
Das sagt Eva Horn, sie ist Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online und Community-Managerin. Das heißt, sie moderiert Kommentare in den sozialen Netzwerken und gerade bei angespannten Nachrichtenlagen hat sie, wie viele ihrer anderen KollegInnen, alle Hände voll zu tun. Vor allem mit immer mehr Hasskommentaren müssen sich Social-Media-RedakteurInnen auseinandersetzen. Was das mit einem macht, Kommentare zu moderieren, die zum Teil sogar justiziabel sind, darüber berichtet Karin Miesenberger. Außerdem im Zeitfragen-Magazin ein Porträt von einer Journalistin, die einen Drohbrief erhalten hat, der nicht nur an sie, sondern auch an ihre Angehörigen gerichtet ist. Welchen Einfluss das auf ihren Alltag hat, dazu gleich mehr. Die rechtsextreme Gruppe Nordkreuz soll deutschlandweit politisch motivierte Morde geplant und dafür sogenannte Todeslisten erstellt haben. Rund 25.000 Namen von ihren politischen Gegnern sollen auf diesen Listen stehen. In manchen Bundesländern werden die Betroffenen von dem jeweiligen Landeskriminalamt direkt informiert, in anderen nicht. Die Behörden haben kein einheitliches Vorgehen. Diese Listen gibt es schon länger. Jahre vor dem Mord am Kasseler Politiker Walter Lübcke führte die Terrorgruppe NSU ihn auf einer dieser Feindeslisten. Was macht es eigentlich mit Menschen, die Drohbriefe bekommen und nicht wissen, ob sie auch auf einer dieser Listen stehen? Kann man unter diesen Umständen noch seinen ganz normalen Alltag bestreiten? Seinem Beruf nachgehen? Dena Kelly-Schadi hat eine Journalistin porträtiert, die kurz nach dem Mord an Walter Lübcke eine Morddrohung erhalten hat.
Am Tag des Interviews will Gamze Dallermann, die eigentlich anders heißt, den Termin noch abblasen. Am Ende kommt sie doch. Also setzen wir uns, wie vereinbart, in das Café eines urbanen Nachbarschaftsgartens in einem Viertel, in dem viele Einwanderer wohnen, und sprechen miteinander. Alles, was Rückschlüsse auf ihre Identität zulassen könnte, darf in diesem Beitrag nicht vorkommen. Ihre O-Töne lassen wir nachsprechen. Die linke Journalistin hat Angst, dass jedes weitere Wort von ihr gefährlich sein könnte.
Ich überlege gerade, wie kann ich es formulieren?
Gamze Dallermann und zwei ihrer Angehörigen sollen ermordet werden. Das stand auf einem Drohbrief, unterschrieben mit NSU 2.0 und versehen mit Hakenkreuzen. Das weiß sie von der Polizei, sie haben sie darüber informiert. Die VerfasserInnen würden auch ihre Meldeadresse und ihr Geburtsdatum kennen. Obwohl sie ihre Melderegisterauskunft wegen der Bedrohungen, die sie seit mehreren Jahren als Journalistin bekommt, hat sperren lassen. Außerdem hatten sie die kompletten Daten ihrer Angehörigen, sagt sie. Ob das Geschwister, Eltern oder FreundInnen sind, will sie nicht preisgeben. Sie fürchtet, es könnte sie noch mehr in die Schusslinie bringen.
Nur, dass du Bescheid weißt. Also deswegen mache ich es so ein bisschen vage, weil ich weiß nicht, wie viele Drohbriefe die jetzt geschrieben haben.
Während Gamze Dallermann das sagt, schauen wir immer wieder zum Nebentisch, stellen sicher, dass niemand mithören kann. Bin ich in Gefahr? Diese Frage beschäftigt Gamze Dallermann permanent, seitdem sie die Nachricht von der Polizei erhalten hat. Allerdings erst über Umwege.
Nicht ich, sondern meine Angehörigen haben zuerst davon erfahren. Sie haben mich dann gefragt, ob die Polizei schon bei mir war. Ich wollte sofort wissen, was los ist. Die haben dann erstmal rumgedruckst. Dann habe ich panisch versucht, den Polizeibeamten zu erreichen, der meine Angehörigen informiert hat. Hab ihn aber erstmal nicht erreicht. Also saß ich dann 2 Stunden lang da, in meiner Küche. Mit einer großen Ungewissheit, denn viele Details hatten die Angehörigen nicht. Die waren selber alarmiert und von der Situation völlig überfordert.
Irgendwann erreicht sie den Polizeibeamten endlich. Es ist ein kurzes Telefonat. Gamze Dallermann steht unter Schock. Erst später fallen ihr weitere Fragen ein.
Die Polizei hat mir nicht gesagt, ob das jetzt bei einer Hausdurchsuchung oder Razzia gefunden wurde oder ob das Schreiben im Polizeidrucker rumlag. Ich weiß auch nicht, von wann dieser Brief ist. Mir wurde nur gesagt, dass sie verpflichtet sind, mich zu informieren.
Die Polizei teilte Gamze Dallermann mit, dass das Schreiben unbedenklich sei, da derzeit sehr viele Leute adressiert werden. Es könne einfach eine Einschüchterung sein. Für sie klingt das leichtfertig. Sie nimmt die Morddrohung sehr ernst.
Ich habe überlegt, ob ich umziehen sollte. Bloß wie würde ich sicherstellen, dass sie nicht wieder meine neue Adresse rausfinden? Ich dachte auch ans Auswandern, in ein Land, mit dem die internationalen Neonazi-Netzwerke nicht verknüpft sind. Thailand vielleicht.
Vor allem eine Frage drängt sich ihr auf. Wie haben sie ihre Adresse, wenn sie eine Melderegistersperre hat? Sie wählt wieder die Nummer der Polizei, doch der Beamte am anderen Ende der Leitung wiegelt ihre Nachfragen ab. Das örtliche LKA hat die Informationen nur von einem anderen LKA weitergeleitet bekommen. Aus welchen Bundesländern die Auskünfte kamen, will Gamze Dahlemann der Öffentlichkeit nicht verraten.
Die Polizisten waren selber nicht gut informiert. Sie haben mir gesagt, selbst wenn sie es genauer wüssten, dürften sie mir nichts verraten, weil das die Ermittlungen behindern könnte. Ich bezweifle, dass überhaupt ermittelt wird. Ich fühle mich nicht geschützt, allein schon wegen dieser Relativierung und auch dadurch, dass so getan wird, als wäre es unwahrscheinlich, dass rechte Leute militant werden. Wenn fast täglich in den Medien von einem Fall von rechter Gewalt berichtet wird, finde ich das einfach katastrophal. Und da merkt man einfach auch, für wen die Polizei ist und für wen nicht. Die Polizei ist da, um den Staat zu schützen und nicht die Leute. Vor allen Dingen nicht die Leute, die von Rassismus betroffen sind. Zumindest hat sie das schon bei den Opfern des NSU nicht getan und das tut sie auch wieder nicht.
Gamze Dahlemanns Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist schon seit längerem erschüttert. Sie befasst sich seit Jahren intensiv mit Rechtsextremismus, tauscht sich unter anderem mit AktivistInnen aus. Diese berichten ihr, die Polizei sehe bei Angriffen von rechts bewusst weg, tue nichts oder handle selber rassistisch. Hinzu kommt, dass Verbindungen zwischen rechtsextremen Aktivitäten und Vorfällen in deutschen Polizeibehörden derzeit wieder kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Die Polizei ist für mich kein Ansprechpartner. Ich habe einfach gemerkt, wie inkompetent die sind. Klar, bei manchen Dingen muss man sie informieren, bei Einbruch, damit das festgehalten wird für die Versicherung. Aber wenn ich einen Hinweis finden würde, der zu dem Täter führt, würde ich damit nicht zur Polizei gehen, sondern eher zu linken Recherchenetzwerken.
Sie nimmt ihr Handy, öffnet eine Hassnachricht, in der ihr eine tödliche Krankheit gewünscht wird und zeigt sie mir. Sie möchte auch hier nicht den genauen Wortlaut teilen. Ähnliche Kommentare kriege sie ständig und auch schon länger. Das alles habe dazu geführt, dass sie Meldungen über Neonazis nicht mehr ertrage.
Jedes Mal, wenn ich irgendwas über Neonazis höre, muss ich das sofort auf mich beziehen. Als in Mecklenburg-Vorpommern Prepper versucht haben, 200 Leichensäcke zu bestellen, habe ich zu meinen Freunden gesagt, Leute, falls ich verschwinden sollte, bin ich nicht abgehauen.
Ihre Freundinnen geben ihr Kraft. Ein Angriff auf eine von uns ist ein Angriff auf alle, beteuern sie. In Therapie sei sie ohnehin. Dort könne sie das Erlebte auch besprechen.
Es ist schwer, im Moment zu bleiben. Ich kiffe viel, ehrlich gesagt, um zu vergessen. Es braucht nur eine Überschrift und ich bin wieder in diesem Gedankenstrudel. Ich fühle mich auf dem Sprung. Denke mir, wenn ich in 2 Jahren das Land verlassen sollte, spielt es dann überhaupt noch eine Rolle, ob ich die Mieterhöhung unterschreibe oder nicht? Ich versuche trotzdem an den schönen Dingen im Leben festzuhalten.
Fest steht für die Journalistin auch, dass sie weiterhin schreiben wird, aber mit der Polemik in ihren Texten in Zukunft sparsamer sein will und bestimmten Themen vorerst aus dem Weg geht.
Es ist natürlich eine Art Kapitulation, aber wenn man sich dadurch sicherer fühlt, soll man das auch machen.
Von der Polizei erhofft sie sich nicht viel, sagt sie und seufzt. Aber der Staat könne mehr tun, um Menschen wie Gamze Dahlemann zu unterstützen.
Ich würde mir zum Beispiel Geld wünschen, mit dem ich mir einen Personenschutz leisten kann. Oder dass sie mir anbieten, du kannst auf unbestimmte Zeit eine andere Wohnung bekommen. Ich möchte aber nicht von Polizisten geschützt werden.
Gamze Dahlemann hat das Gespräch aufgewühlt. Sie wirkt nachdenklich, muss sich jetzt erstmal erholen. Vielleicht war genau diese tiefe Verunsicherung die Absicht hinter der Morddrohung. Auch deshalb nimmt sie sich vor, der Angst zu trotzen und sich nicht einschüchtern zu lassen.
Dena Kelly-Schadi war das mit einem Beitrag über eine Journalistin, die einen mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohbrief erhalten hat und sich in ihrer Arbeit trotzdem nicht beirren lässt. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken wird nicht kleiner, ganz im Gegenteil. Für Medienhäuser sind sie nicht nur dazu da, um Informationen zu verbreiten und Links und Artikel zu posten. Es ist auch immer mehr ein Ort, an dem sich unter den Beiträgen eine Menge Hass entlädt. Social-Media-RedakteurInnen haben die Aufgabe, solche Diskussionen zu moderieren, im äußersten Fall auch Kommentare zu löschen, wenn sie nicht den jeweiligen Standards entsprechen. Wie man mit immer mehr Hasskommentaren umgeht, das weiß Karin Miesenberger.
Der Spiegel weiß immer so gut Bescheid. Dieser Bericht ist an widerlicher Hetze nicht mehr zu überbieten. Meinetwegen, alles, was ihr mit eurem Pauschalisieren erreicht, ist Hass zu schüren, aber das ist man ja vom Spiegel mittlerweile gewohnt.
Ein vergleichsweise harmloser Facebook-Kommentar, den Eva Horn zu einem Artikel über ein Fußballspiel in Chemnitz las. Normalerweise ist es viel, viel heftiger. Eva Horn ist Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online. Teil ihres Jobs? Das Community-Management, also die Moderation der Kommentarspalten. Bis zu 10.000 Kommentare erreichen Spiegel Online pro Tag. Nicht immer ist es angenehm, diese zu lesen. Auch explizitere Hasskommentare sind Teil der Arbeit von Eva Horn. Vor allem dann, wenn sich Vorfälle ereignen, die von rechts instrumentalisiert werden.
Dieser furchtbare Fall, wo ein Mann ein Kind mutmaßlich vor einen Zug gestoßen hat und das Kind ist dann gestorben. Wieder so ein Fall, wo wir vermehrt Kommentare dann bekommen, wo wir davon ausgehen, dass es natürlich auf der einen Seite ein legitimes Bedürfnis der Menschen gibt, ihren Abscheu oder ihren Schmerz da irgendwie auszudrücken. Und dieser Teil ist tatsächlich vollkommen okay, das verstehen wir auch. Aber tatsächlich gibt es da dann einfach auch wirklich, wirklich viele Accounts, die so eine Tat instrumentalisieren, die das nutzen, um ihre Agenda voranzutreiben. Und das ist dann natürlich schon was, wo man als Community-Redakteurin schon auch gut was zu tun hat.
Ähnlich ging es Christian Urban, Redakteur bei nordbayern.de, dem Online-Portal der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Auch wenn es im Gegensatz zu Spiegel Online kein bundesweit berichtendes Medium ist, gibt es viele Kommentare zu moderieren. Christian Urban muss sich genauso wie Eva Horn mit Hasskommentaren auseinandersetzen.
Ganz normale Leute, die sind auf Facebook mit ihrem Klarnamen, die haben ein Profilbild drin, da steht der Arbeitgeber im Profil. Und die schreiben dann Sachen, die eigentlich fast schon justiziabel sind, also wo man sie dafür anzeigen könnte. Und das sind so die beiden Worst-Case-Themen, die einem gerade eigentlich passieren können als Social-Media-Manager, nämlich Gewalt durch einen Flüchtling oder jemanden, der halt quasi nicht deutsch ist. Und dann Greta Thunberg, die momentan sowieso das roteste aller Tücher ist, die es überhaupt geben kann. Bei dem getöteten 8-Jährigen war sehr viel wirklich krasses Selbstjustizzeug dabei, also hängt ihn auf, schlitzt ihn auf, werft ihn über seinem Land ab ohne Fallschirm und solche Geschichten. Also die unterste Schublade sozusagen.
Die Kommentarmoderation hat ihn am Tag des Vorfalls von Frankfurt stark belastet. Seit 2011 ist er Redakteur bei nordbayern.de und hat von Anfang an auch die sozialen Netzwerke mit aufgebaut. Mittlerweile hat er das Gefühl, dass vor allem auf Facebook die Diskussionskultur immer schlimmer wird, was er auch in seiner Arbeit spürt.
Ich fühle mich leer nach so einem Tag. Also das ist wahnsinnig anstrengend. Man verliert irgendwie auch so ein bisschen den moralischen Kompass, wenn man den ganzen Tag sich nur durch diesen Hass quält. Und wenn ich dann da rauskomme, dann brauche ich tatsächlich oft so 1-2 Stunden, um wieder in der Realität anzukommen und mich auch selber zu finden, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen verloren gegangen in diesen letzten 8 Stunden, die ich da moderiert habe.
Emotionale und physische Distanz. Das sei wichtig für einen guten Umgang mit Hasskommentaren, meint Dr. Christina Jochim vom Vivantes Auguste Victoria Klinikum. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Mitglied im Vorstand der Landesgruppe Berlin der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Zu Christina Jochim kommen unter anderem Social-Media-RedakteurInnen.
Den Betroffenen, das sind ja Profis, den Betroffenen ist es ja klar, das ist nicht gegen die eigene Person gerichtet. Und nichtsdestotrotz, wenn es ein bestimmtes Ausmaß überschreitet, wenn es eine bestimmte Kontinuität überschreitet, irgendwann beginnt es eben, etwas mit einem zu machen. Und deshalb gibt es da nicht die klar definierbare Grenze, sondern das ist auch dann was Individuelles, weil jede Betroffenheit hat auch eine eigene Geschichte.
Wie gehen Social-Media-Redakteure mit Hasskommentaren um? Christian Urban wählt Distanz. Außer in absoluten Notfällen guckt er nach Feierabend nicht mehr in seine Arbeitskanäle rein. So kann er abschalten. Ob ihm psychologische Unterstützung helfen würde, weiß er dennoch nicht.
An so einem Tag wie dem angesprochenen, da habe ich ja echt gar kein Land mehr gesehen. Und an einem normalen Tag bräuchte ich es nicht. Da geht so der Hass ein bisschen im normalen Grundrauschen unter. Da komme ich dann ganz gut klar mit. Wie das aussehen könnte, weiß ich nicht. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man da überhaupt psychologisch irgendwas machen kann, weil was ich nach so einem Tag brauche, ist das Gefühl, dass die Menschheit noch nicht, also jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, völlig am Arsch ist. Und das kann mir ein Psychologe in dem Sinne gar nicht geben. Also ich versuche dann halt einen Ausgleich zu schaffen durch schöne Dinge am nächsten Tag oder direkt danach.
Eva Horn von Spiegel Online nimmt die Hasskommentare sportlich. Für ihre Kolleginnen und Kollegen hat sie einen Rat.
Tatsächlich gibt es da, glaube ich, keinen Königsweg. Das muss jede und jede selbst wissen, wie er oder sie damit umgeht. Ich habe ein relativ dickes Fell. Ich kann das sehr professionell sehen. Ich sehe das einfach als meine Aufgabe, da als Wächterin und Moderatorin dafür zu sorgen, dass gerade sexistische Kommentare dann vielleicht von nicht mehr so vielen anderen Leuten gelesen werden, weil ich sie halt vorher aussortiert habe.
Gibt es genug Angebote für psychologische Unterstützung seitens der Verlage? Christian Urbans Arbeitgeber, der Verlag Nürnberger Presse, bietet ihm zufolge keine Supervision an. Supervision, das heißt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens psychotherapeutisch beraten werden. Solch ein Angebot kann bei Konflikten oder bei starker Arbeitsbelastung helfen. Psychologin Jochim meint, dass Medienhäuser aktiver werden müssten, um ihre Mitarbeitenden zu unterstützen.
Was da teilweise passiert, was mir berichtet wird, das schätze ich definitiv zum Teil als psychosozialer Notfall ein. Und dem muss man dann auch begegnen. Und da hat man aus meiner Sicht definitiv als Medien, als Arbeitgeber, als dort selbst Tätiger dann auch die Verantwortung, darauf zu reagieren. In dem Job sollte Selbstfürsorge kein Luxus sein, sondern eine absolute Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit.
Die Psychologin Christina Jochim in einem Beitrag von Karin Miesenberger. Nicht zu unterschätzen also die Wirkung von Hasskommentaren auf die eigene Psyche. Zumindest dann, wenn man sich permanent mit menschenverachtenden Äußerungen auseinandersetzen muss.